Weil ein Herzensanliegen von uns als Gemeinde ist, dass die Menschen Gott kennenlernen. Wir möchten Räume schaffen, dass Menschen Gott kennenlernen können. Und das passiert auch dann, wenn wir eben unsere Herzen öffnen, die Menschen an unserem Leben Anteil haben lassen. Und ein anderer und ein nächster Punkt ist, es hilft ja nichts, nur eine Begegnung mit Gott zu haben, wenn daraus nicht auch eine Veränderung resultiert, weil was ist denn der Herzschlag Gottes? Was möchte denn, dass wir vor allem werden, dass sich eine... Okay. Wow, ich glaube, dann erzähle ich erstmal noch mal einen Witz für die ganzen Kinder. Aber ich bin kein guter Witzeerzähler, wenn ich mir nicht vorher ausgedacht habe oder irgendwo gelesen habe. Zweiter. Okay, wohin wollt ihr denn gehen? Okay. Hier gibt es einen Mann, also, warm angezogen, der mit auf den Spielplatz geht. Vielen Dank. Das ist ja genial. Vielen, vielen Dank. Und zwar, ein weiterer Herzschlag ist nicht nur, dass wir Gott begegnen, sondern dass wir Freiheit erleben. Freiheit erleben, das ist etwas ganz Existenzielles. Ich möchte mit uns die Regierungserklärung Jesu lesen. Die steht in Lukas 4, Vers 18. Und da heißt es nämlich, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das sagt Jesus, als er seinen Dienst beginnt. Der Geist des Herrn ruft auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Offensichtlich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, den Gott in seinem Plan für uns Menschen vorgesehen hat, dass wir Freiheit. Hört ihr die Freiheit, die Ruhe, die Stille? Na, wir könnten auch sagen, den Tod, wenn es still ist. Na, Leben ist doch toll. Also Leben ist genial, da sollten wir uns nicht davon irritieren lassen. Aber Freiheit, dieses Gott hat Freiheit für dich vorgesehen und mich. Oha, das impliziert jetzt aber zwei Wahrheiten. Dass wir vielleicht gar nicht frei sind. Dass wir, und hier gibt es nämlich zwei Arten von Freilassung. Hier gibt es zum einen die Gefangenen, denen verkündigt werden soll, dass sie freigelassen werden. Dieses Freilassen hört sich für mich nach einem Prozess an. Und den Unterdrückten, dass sie befreit werden. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Gefangenschaften. Und vielleicht hast du das so einerseits noch gar nicht empfunden und andererseits vielleicht erlebst du das und da ist eine Riesennot da. In was können wir alles gefangen sein? Und meistens sind es eigene Begrenzungen oder in Begrenzungen, die wir durch andere wohl antrainiert bekommen haben. Ich will jetzt dieses Beispiel nicht so groß bringen, das ist schon steinalt und doch bringt es das eigentlich zutage, um in Indien einen großen, starken, kräftigen Elefanten gefügig zu machen, wird dem als kleiner Elefant eine schwere, starke Kette ans Bein gebunden und der findet diese Unfreiheit nicht toll und er zerrt und zieht so lange, bis er sich am Knöchel wundgeschert hat und bis diese Kette irgendwann so auf die Knochen reibt, dass der Schmerz sich so einprägt, dass später als großer erwachsener Elefant es reicht, eine kleine Kette so bling, bling, bling an seinem Bein zu haben und der Halter des Elefanten kann mit ihm ganz normale Tagesarbeiten, ihn als einen Arbeitselefanten, als Sklaven gebrauchen. Und in diesem Elefanten ist aber so eine Unfreiheit da, weil er diesen Schmerz, der hat sich so fest reingezerrt, dass der nie mehr diese Erfahrung machen möchte und von daher ein Sklavendasein lebt, obwohl dafür ein Elefant gar nicht berufen ist. Sri Lanka gibt es immer noch wilde Elefanten. Habt ihr schon mal geguckt, wie klein Sri Lanka ist? So ein bisschen rechts unten von Indien. Und da gibt es freilebende Elefanten. Das ist denen ihre Berufung, in der Freiheit zu leben, ihre Herden zu haben und die durch die Wildnis streifen. Das ist die Berufung. Wo bist du vielleicht in dem Gefängnis drin, was du dir über Jahre vielleicht von außen an Begrenzung oder an Not? Es gibt verschiedene Gefangenschaften und dann gibt es hier diese Unterdrückten, dass du vielleicht von anderen Menschen unterdrückt bist. Und Gott hat in seiner Regierungserklärung durch Jesus dir zugesprochen und gesagt, du Mensch, ich bin gekommen, dass du in eine Freiheit hineinkommst. Freiheit. Ich finde, das klingt erstmal toll. Also ich atme da auf, ich atme durch. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist Geist. Ich habe es vielleicht undeutlich gesagt, der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Offensichtlich. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir uns auf etwas stützen, wenn wir, wie jetzt, wenn wir sagen, worauf bauen wir unsere Theologie, dann solltest du dir nicht nur einen Vers heranziehen und den vielleicht missinterpretieren, um damit deine eigenen Wünsche zu argumentieren oder deine Ansicht, sondern wir müssen vom Wort Gottes herkommen und da merkt man, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um Freiheit zu bringen, und auf einmal sagt Paulus, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Übrigens, auf Jesus ruht auch der Geist des Herrn, sagt in Lukas 4, Vers 18. Dann erwarte ich in meinem Leben, wenn ich mich doch Jesus ausstrecke, wenn ich mich ihm zuwende, dass auch der Geist des Herrn, der auf Jesus ist, auch auf mir sich lagern wird und von uns wird ein Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen. Und dann ist echt sehr interessant, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Freiheit bedeutet also, Freiheit erleben bedeutet, Jesus immer stärker wiederzuspiegeln. Oje, dann gucke ich in den Spiegel rein, dann gucke ich meine Mechanismen an, dann gucke ich mein Verhalten an, dann gucke ich meinen Charakter an und sage, Junge, Junge, entweder muss ich den Spiegel putzen oder an mir vielleicht auch Veränderungen zulassen. Und wer darf verändern? Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Sind hier gewisse Gleichungen oder eine Logik, die aufeinander aufbaut. Jesus möchte, dass wir frei werden, dass du und ich in eine Freiheit hineinkommen. Der Geist des Herrn bringt die Freiheit und macht, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und bei, um ihm immer ähnlicher zu werden, ist es ja auch ein ganz wichtig, wie willst du wissen, wie du ihm ähnlicher wirst, wenn du ihn nicht mit ihm Zeit verbringst? Und wie verbringen wir Zeit mit ihm? Indem wir mit zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen. Oha, das widerspricht so diesem ganzen Einsiedlergedanke, der doch sich über die Jahrhunderte immer durchgezogen hat. Da gibt es ganze Einsiedlerinitiativen. Und es ist auch sicher etwas Wichtiges und Wahres dran. Und das sehen wir an dem Leben von Jesus auch, dass er sich Zeit genommen hat, indem er sich mal von den Leuten abgesondert hat, um dann in eine Interaktion mit ihm zu kommen und dann wieder mit den Menschen. Aber das Ganze braucht ein richtiges Maß der Abwechslung. Ich glaube nicht, dass es gedacht ist, dass Menschen sich isolieren und ihr Leben lang irgendwo im Wald nur noch mit Beten und Bibellesen verbringen sollten, sondern dass sie, um Jesus wiederzuspiegeln, musst du vielleicht auch dich auf Menschen einlassen, um für sie den Spiegel Jesus zu sein. Der schönste Spiegel bringt nichts, wenn niemand reingucken kann, wenn niemand dort sich oder wiederfinden darf oder Jesus drin sehen darf. Wo zwei oder drei versammelt sind, das ist eine Verheißung. Da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wenn du dich mit Menschen versammelst, ist egal, ob da, das macht mir Mut. Selbst wenn wir im Gottesdienst jetzt mal nur zwei oder drei wären, ist Gott mitten unter uns. Ist das nicht toll? So, mir macht es Mut. Gott ist davon überzeugt, dass wirkliche Veränderung in unserem Leben im Kontext von Beziehung passiert. Und Gottes Fokus sind dabei nicht die großen Mega-Veranstaltungen, sondern kleine Gruppen. Also Jesus war mit einer, er hat, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte es wahrscheinlich alles viel anders gemacht. Und ich hätte mir schon gar nicht die Leute rausgesucht, die er sich rausgesucht hat von den Zwölfen. Da gab es mal eine Untersuchung von irgendeinem Unternehmensberater, der hat festgestellt, die kannst du alle vergessen. Der Einzige, der irgendwas getaugt hätte, wäre der Judas gewesen. Alle anderen waren Pfeifen. So würden wir unternehmerisch denken. Aber bei Jesus, der hat eine ganz andere Berufungsstrategie gehabt. Der hatte so vorlaute Typen wie einen Petrus genommen. Der hatte so verträumte Typen wie einen Johannes genommen, der ich habe schon mal so eine Story gehört. Petrus war wahrscheinlich einer von denen, als es um die Speisung der 5000 ging, der den Korb voll Essen da hatte und sagte, ey Leute, wer will noch essen? Hier, wow! Und hatte so rauskauen, wie so ein Evangelist, vielleicht so ein Reinhard Bonnke oder so. Und der Johannes war wohl eher so einer, der hat sich da hingesetzt, hat ein Kind sich rausgesucht, tausende von Leuten, gibt dem einen Kind so ein Stück Brot, Fisch, schneidet den noch auf, streichelt ihm im Kopf, fragt so. Und du denkst, hey, wir haben einen Job zu tun. Und die sind so unterschiedlich. Unsere Begabungsprofile sind so unterschiedlich. Und Gott hat einen Ruf für uns alle. Und Jesus setzt auf Beziehung. Und er sagt, im Kontext der Unterschiedlichkeit dieser Jünger setze ich auf Beziehung und ich schenke denen ich verschenke mich in diese 12 Leute, da investiere ich mich. Und indem er sich in die investiert hat, haben sie echt normales Leben erlebt. Übrigens, die waren nicht nur jeden Sabbat in der gleichen Ecke des Gottesdienstes der Synagoge gesessen und sonst hat jeder sein Ding gemacht, sondern die haben echtes tägliche Leben miteinander gehabt. Wie das der Petrus vereinbaren konnte, er war ja offensichtlich verheiratet, zumindest hatte er eine Schwiegermutter. Also ich wünsche keinem eine Schwiegermutter ohne eine Frau oder ohne einen Mann. So, dass da eine Petrus hatte offensichtlich Familie. Und andere hatten Beziehungen und waren noch im hauseigenen Familienbetrieb irgendwo mit ansässig, meist als Fischer, manch einer als Zöllner. Und die haben aber echt ihren Fokus drauf gelegt, Jesus nachzufolgen. Gott sehnt sich nach überschaubaren Gruppen, in denen Menschen in die Freiheit geführt werden. Die Bibel erzählt, dass die Menschen Gott im Tempel anbeteten, Gemeinschaften, persönliches Wachstum fand, aber vor allem und schwerpunktmäßig in den Häusern der Menschen statt. Apostelgeschichte 20, Vers 20 heißt es, ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem allen verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Und dann ein interessanter Aspekt, Jakobus 5, Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Dieses Einander, Miteinander, das passiert nicht in der Anonymität des Alleinseins, sondern in der Gemeinschaft. Wie willst du einander, wenn du allein bist? Wie geht einander, wenn du allein bist, wenn du deinen Alltag alleine lebst? Es geht gar nicht. Einander und füreinander und miteinander, das geht nur im Miteinander. Wir machen uns da echt auch als Gemeindeleitung Gedanken. Und wir haben in den letzten Jahren echt gemerkt, zumindest ich bin jetzt seit 11 Jahren im Gospelhaus mit euch zusammen auf dieser Reise. Und die Frage ist, wo stehen wir persönlich im Glauben? Was ist unser persönlicher, wo stehen wir jetzt und wo will Gott uns haben? Und ich glaube nicht, dass es damit getan ist zu sagen, ja, Hauptsache gerettet. Ja, das ist toll, aber ich glaube, das ist zu wenig. Das wäre so wie Hauptsache verheiratet und die Hochzeit war der schönste Tag in meinem Leben. Das wäre furchtbar. Ich glaube, dass, und hier ist der spannende Aspekt, dass wir uns sicher, wir gucken ja vieles ab, dass es irgendwo gibt. Also irgendwann hat sich die Gemeinde für Hauskreise entschieden, das war vor meiner Zeit. Wir machen Hauskreise. Übrigens, die Gemeinde hier war gar nicht die erste, die die Hauskreise erfunden haben. Die haben das sich irgendwo abgeguckt. Die Leute, die gesagt haben, lass uns doch in den Hauskreis uns treffen. Und dann war die Frage, ja, wie macht man Hauskreise? Ja, es muss halt jemand Tee machen. Wir trinken sonst nie Tee, aber zum Hauskreis trinken wir Tee. Jemand muss Gitarre spielen, weil die anderen machen das auch immer mit. Dann macht einer ein Thema. Und dann unterhalten wir uns und am Ende beten wir noch für Gebetsanliegen. Warum machen wir das so? Weil wir das von woanders abgeguckt haben. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Wisst ihr, so spannend, wenn du Leute reden hörst, beim Theo kommt die Sprachfärbung ja auch ganz toll raus. Bei mir kommt sie raus. Die Leute denken allerdings bei mir mit Ausländer, im Sinne von mit meinem Namen noch jüdische Herkunft oder so. Dass der Theo so redet, wie er redet, liegt daran, weil er sich das abgeguckt hat. Von seinen Eltern, von den Menschen um ihn herum. Da kommt so ein bisschen das Erzgebirgerische raus. Aber hat sich auch ein bisschen schon mit Hessisch vermischt und so weiter. Das lauter Abgucken ist das, was der Theo jetzt an Sprache hat, was ich an Sprache habe, was du an Sprache hast. Das Abgucken ist das, wie du dich anziehst, wie du deinen Style hast, das wir sind Lernende durch Abgucken. Das ist auch gar nicht verwerflich. Frag, wo geht der Trend hin? Aha, da gucke ich mir das ab. Und wir haben von Peter Riedel durch Church Life haben wir gesagt bekommen, auch vor 2, 3 Jahren schon, Leute, ihr, der Hauskreis, so wie er vielleicht früher war, mit jeder macht das gleiche Buch, jeder macht den gleichen Tee, ihr müsst euch immer im gleichen Haus treffen, das trifft vielleicht nicht den Geschmack von allen Leuten. Und da müssen wir vielleicht auch ganz neu denken lernen und sagen, wenn Gott aber Kleingruppe vorgesehen hat, dass wir in die Freiheit kommen, und dann würde ich mal fragen, und ich bin überzeugt davon, dass viele von uns in Kleingruppen in irgendeiner Weise organisiert sind, wo Beziehung und Netzwerk stattfindet. Und das ist ja auch genial. Aber vielleicht ist manch ein anderer, der echt sagt, mir fehlt eigentlich so eine Kleingruppe. Ich komme hier sonntags in Gottesdienst, ich versuche irgendwo anzukommen, aber mir fehlt der Ansatz, wo ich mich einer Kleingruppe anschließen kann. Wenn Gott das so auf dem Herzen hat, dass sie in die Freiheit kommen, dass es in einer kleinen Gruppe vor allem geschieht, Zurüstung, Ermutigung, Gebet, dass er mit uns ist, möchten wir als Gospelhaus ganz neu auch Kleingruppe denken. Warum? Weil Kleingruppe soll nach Gottes Vorstellung ein Ort von Gemeinschaft sein. Seid ihr da mit mir? Kleingruppe soll ein Ort von Gemeinschaft sein. Ein Ort, an dem du Beziehung bauen kannst. So steht es in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Da war ein Zusammenschluss da. Manchmal, und jetzt geht es nicht darum, nur also quasi Dienstebenen zu haben, Dienstgespräche, sondern Gemeinschaft zu erleben. Wann hast du das letzte Mal auch mal mit jemandem echt Zeit verbracht, in dem du gegessen hast, gelacht hast oder sonstigen? Und nicht nur, wir sind dienstmäßig unterwegs. Kleingruppe soll ein Ort des Schutzes sein. Ein Ort von Schutz, das bedeutet, dieses Füreinander einstehen. In 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es, was Liebe ist, habt ihr an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für euch hingegeben, und jetzt kommt für mich ein Satz, den finde ich total pushend. Ich hätte das nicht so formuliert, Jesus. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hergeben. Gott, da bin ich nicht einverstanden, das setzt mich unter Druck. Wie geht's euch? Steht's hier auch so? Oh, kann man es überhaupt lesen? Naja, vor lauter Bild sieht man nicht, was geschrieben steht. Darf ich es euch nochmal vorlesen? Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hergeben. Wie wertvoll ist es, diesen Schutz zu erleben? Es gibt diesen alten, so alt ist der Klassiker nicht, wahrscheinlich könnte denn jetzt unsere Gospelformation aus dem Stegreif singen, dieses Lean on me when you're not strong, I'll be your friend. Wisst ihr, das ist so genial, im Miteinander erlebt man, mal bin ich derjenige, der echt stark ist und andere tragen kann und manchmal brauche ich, dass andere mich tragen. Und wisst ihr, was eigentlich ein Freund ist, der einem Schutz bietet? Ein Freund, mit dem du unterwegs bist, ist jemand, der dir deine Lebenslied singen kann, wenn du selber vergessen hast, wie deine Melodie geht. Der dir da als Ort des Schutzes und dieses Miteinanders das Gefühl vermittelt von, du bist mir nicht egal. Ich wünsche mir und ich sehne mich danach und wir als Gemeindeleitung möchten gerne erleben, dass wir, wenn wir auf das Jahr 2018 blicken, dass wir nicht nur sagen, ah, ist ja gut, manche sind ja schon organisiert in irgendwelchen Gruppen, Herr, dann ist ja alles bestens, sondern dass wir diesen Appell Gottes hier für uns ganz neu zu unserem machen und sagen, daher müssen wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Wo fehlt mir vielleicht die Bereitschaft und wie können wir an diese Bereitschaft kommen? Gemäß dem an Zurüstung Notwendigen, was wir brauchen, um überhaupt hier bereit zu sein. Manch einer sagt für sich, yeah, ich bin bereit und ist es vielleicht noch gar nicht. Und dann ist es völlig okay. Also mit 14 dachte ich, blöd, dass die Gesetze so sind, wie sie sind. Ich bin eigentlich echt bereit, Auto zu fahren. Ich kann das schon. Und ich konnte bei uns auf den Feldern von meinem Onkel hier in der Landwirtschaft, da bin ich mit Traktoren und mit großen Anhängern und allem Möglichen, ich bin kreuz und quer über die Äcker gefahren. Ich wusste, wie Autofahren funktioniert. Ich war sowas von bereit dazu. Am ersten Tag meines Führerscheins mit 18 habe ich gleich mal mein Auto auf dem Feldweg in so einen Weidezaun reingesetzt, weil ich so bereit war. Nee, mir hat echt noch vieles an Zurüstung gefehlt, an Weisheit, richtig die Kräfte kontrollieren. Aber das Ziel ist, dass wir bereit sind, dass Menschen ohne Panik zu bekommen, entweder sich selber oder ihre Kinder oder ihre Verwandten bei mir reinsetzen lassen ins Auto und sagen, wir wissen, dass du da verantwortungsvoll mit denen von A nach B kommst, sie auf eine Reise mitnimmst. Wie wichtig ist es, dass dieser Gedanke, können bei mir schon Leute mitfahren, die ich auf dem Weg mit Jesus begleite? Und ich glaube, dass dieser Ort des Schutzes so ein Appell an uns ist, den wir uns nicht überstülpen müssen, wenn wir eigentlich noch nicht bereit sind, dann darfst du dich echt gern hier reinsetzen und sein. Aber hab im Blick, dass Gott eigentlich auch sagt, auch du wirst deinen Platz finden dürfen und dich echt in meiner Gemeinschaft und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zurüsten lassen, um dich selber auch irgendwann für andere hinzugeben. Das ist so ein Wachstumspfad. Und hier kommen die Gemeinde, diese Kleingruppe soll ein Ort des Wachstums sein. Wir sehnen uns danach, dass wenn wir auf 2018 blicken, wir auch ganz neu denken und sagen, Kleingruppe im Gospelhaus soll ein Ort sein, an dem du zusammen mit anderen wachsen kannst. Und wachsen bedeutet jetzt nicht im Sinne von immer größer und schwerer zu werden, sondern Wachstum bedeutet eigentlich in die Berufung hineinzukommen. Und das kann auch mitunter relativ unangenehm wirken, indem man sich aneinander reibt oder, wie in dem nächsten Bild zu sehen ist, Eisen wird scharf durch Eisen. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen, eine Frau den anderen, die andere, Entschuldigung. Sprüche 27, 17, dieses definiert zu werden, dieses, wow, das kostet mich aber was. Ich finde, so ein spannender Aspekt und Leute, da bin ich jetzt echt auch schon mein ganzes Leben eigentlich damit unterwegs. Wir werden uns zwar, um ein bequemes Leben zu haben, wäre es gut, alle Formen von negativen Einflüssen, alle Formen von Erziehung, alle Formen von egal was, einfach wegzulassen. Lass doch die Leute selber sich irgendwie entwickeln oder überlass sie sich selber. Die jetzt Kinder so irgendwie ins Leben bereitet haben, würden jetzt sagen, ja nee, du kannst die nicht sich selber überlassen, die brauchen ja eine gewisse Form von Erziehung. Dann brauchen sie gewisse Form von Grenzen. Da fällt mir folgende Begebenheit ein. Kind, 10, 11 Jahre, stand mit dem Einkaufswagen in der Linie der Kasse und ist mit dem Einkaufswagen permanent dem Mann, der vor ihm war, mit dem Wagen hinten in die Knöchel reingefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? So bing, bing, bing. Am Anfang hat er geguckt, das kann ja ein Versehen sein, passiert ja. Und so bing, bing, bing. Irgendwann hat denn der Mann so zu der Frau, die hinter dem, die wohl offensichtlich dazugehört hat, gesagt, Entschuldigung, können Sie Ihrem Kind bitte sagen, das soll das lassen? Und dann war die Frau völlig aus den Wolken und gesagt, Entschuldigung, aber ich habe mein Kind anti-autoritär erzogen. Und das Kind hat weiter ding, 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 ding. Auf einmal, weiter hinten, war ein Mann, hat auf einmal eine ganze Flasche voll Honig aufgemacht, hat es der Frau so über den Kopf geleert, die war völlig außer sich, dreht sich um und fragt, was fällt Ihnen denn ein? Er sagt, Entschuldigung, ich habe eine anti-autoritäre Erziehung genossen. Wie wichtig ist es, dass wir da im Leben echt merken, ey, es gibt denn auch Grenzen. Und dann, was ich ja auch festgestellt habe bei unserem Sohn, wie wichtig ist es, verlieren zu lernen. Habt ihr schon mal Mensch, ärgere dich nicht gespielt? Habt ihr schon mit euren Kindern gespielt? Merkt ihr, wie toll das für Kinder ist, zu verlieren? Und wie dann, also bei uns ist es so, wir spielen immer mit harten Bandagen. Bei uns wird niemandem irgendwas geschenkt. Weil ich liebe es zu gewinnen. Aber merkt ihr, was da in einem freigesetzt wird, wenn nämlich negative Erfahrungen kommen? Gott hat unser Leben so zugelassen, mit all den Herausforderungen. Wie sagt jemand, ey, die Sonne scheint über Gerechte, Ungerechte. Das Leben ist sowas von nicht fair. Du bist mit Sachen konfrontiert, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ich bin jetzt Kind Gottes, ich bin doch ein Königskind. Warum muss ich mit so einer Kacke mich hier abmühen? Und dann kommen die ganzen Schuld- und Vorwurfsdinge. Und was denke ich mir auch manchmal, da kommt eins zum anderen und eigentlich sagst du, Jesus, das hätte mir doch sparen können. Beispiel, effizient sein. Ich hatte letzten Mittwoch einen TÜV-Termin gehabt. Und während ich mich bereit mache und zum TÜV fahre, zum Semi, der auf einmal, oh nein, der Fahrzeugschein ist bei der Dani im Geldbeutel. Warum passiert mir das? Ich möchte doch eigentlich effektiv sein und dann fahre ich dahin. Ist es okay, ich habe keinen Schein da. Ah ja, wenn du es als Fotokopie hast, so. Und dann dachte ich, okay, es hilft auch nichts, ich fahre nochmal heim. Und dann machst du da eine halbe Stunde kaputt. Und du könntest echt, was könnte ich in der halben Stunde alles machen? Jesus, warum passiert gerade mir das? Und auf einmal zu merken, ist vielleicht gerade dabei Gott mein Charakter, mein Temperament. Auch zu gucken, hey, wie reagierst du, wenn Dinge nicht so rund laufen? Ich wünschte doch, es wird einfach sein. Ist es aber nicht. Das Leben ist es nicht. In Gemeinde, was gibt's das, dass wir uns gegenseitig auf die Füße stehen? Der eine ärgert sich über irgendwas und irgendwann sage ich mir vor lauter Wut, das mache ich ja nicht mehr mit. Und es ist vielleicht aber nicht so, dass Gott es auch insofern echt zulässt, dass wir lernen, wie sich Eisen mit Eisen schärft, dass wir zu einer gewissen Schärfe und in unserem Charakter echt uns weiterentwickeln, wachsen, geistlich wachsen und reif werden. Es hilft doch niemandem was, wenn du und ich ständig nur gepampert werden. Weil die Welt da draußen ist nicht fair. Und du und ich, stell dir vor, also wir als Christen sind ja gar nicht die, die auf einer Welle reiten, wo der Segen sowas von übermächtig ist, dass wir weder also den Verlust des Arbeitsplatzes oder auch vielleicht eine Einschränkung wie ein Schlaganfall oder egal was, da geht auf einmal ein Motorrad kaputt. Das sind doch Dinge, die passieren Menschen, ob sie Christen sind oder nicht. Aber wenn wir geistliche, reife Menschen sind, dann lernen wir mit solchen Herausforderungen des Lebens zu leben. Und was meinst du, was du, wenn du als Christ Christus ähnlicher wirst? Und dann gucken dich die Leute an und sagen, du erlebst doch die gleiche Kacke wie ich. Wieso bist du so gelassen, wie du bist? Und sie sagen, weil ich echt durch die Gnade Gottes echt Langmut bekommen habe. Wenn ich eigentlich meinen Job verliere, dann heißt es, ich habe über viele Jahre einen Job gehabt. Wenn ich, egal was, verliere, das heißt, wenn mir etwas auf einmal nicht mehr da ist, dann merke ich erstmal, was ich denn überhaupt hatte an Geschenk und an Schatz, an Versorgung, an Segen, an Gnade und so weiter. In der kleinen Einheit, und da ist vielleicht die Gemeinde einfach zu groß und zu unübersichtlich, erleben wir und möchten auch Räume schaffen, dass Menschen in unserer Gemeinde wachsen können. Und jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Das darf niemand wissen. Mein Wachstumsprozess ist noch nicht abgeschlossen. So eine Kacke. Ich wünschte, das wäre anders bei mir. Wünschte, ich wäre schon durch. Ich möchte uns echt da mit hineinnehmen, dessen Herzschlag Gottes ist, dass er gekommen ist, um uns in Freiheit zu führen. Und dort, wo du für dich merkst, dass du in der Unfreiheit bist, wo du eigentlich Gefangener von entweder eigenen Denkmuster bist oder von Lügen, die Menschen über dich sagen, gesagt haben, ausgesprochen haben. Gott ist daran interessiert, dass wir frei werden. Gott ist daran interessiert, dass wir in Beziehung leben, dass wir Beziehung leben. Und Gott hat uns als Gemeinde auch da beauftragt, uns um andere zu kümmern, die vielleicht so noch nicht die Liebe Gottes kennen oder kennengelernt haben. Und so darf jeder gemäß seines Entwicklungsstand oder Wachstumspfades mit Gott sich entsprechend einbringen. Und wie cool ist es, wenn wir da echt merken, wir sind miteinander unterwegs. Ja, wir gehen uns auch manchmal auf den Keks, stehen uns auf die Füße. Wenn du eine perfekte Gemeinde suchst, bist du hier falsch. Wenn du eine perfekte Gemeinde gefunden hast, tu dich der nicht anschließen, weil die wollen nicht, dass unperfekte Menschen dazukommen. Okay? Ich hoffe, das haben wir verstanden. Und wenn dir was fehlt in unserer Gemeinde, dann geh nicht davon aus und sag, die Gemeinde müsste mal, sondern vielleicht ist das ein Part, wo ich die Lücke schließen kann. Vielleicht ist das was, wo Gott mich beruft. Die Gemeinde müsste mal, gibt's gar nicht. Sondern ist das vielleicht was, wo ich schließen kann. Ich möchte mit uns beten.